haben gesungen vom Lamme und das soll auch das Thema sein heute Abend und noch einmal morgen Vormittag. Das triumphierende Lamm im Buch der Offenbarung. Wir hatten ja begonnen am Donnerstagabend mit dem Anfang der Bibel und jetzt geht es gegen Ende in das letzte Buch der Bibel hinein, in die Offenbarung. Vom Lamm soll die Rede sein. Das geht ja schon aufs Alte Testament zurück, Jesaja 53, Vers 7. Jesaja 53 ist ja neben Psalm 22 eines der beiden Kapitel im Alten Testament, die uns ganz nah vor das Kreuz hinführen. Jesaja 53, Vers 7, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern, und er tat seinen Mund nicht auf. Ich habe mich allerdings heute Nachmittag gefragt, da müsste man die Fachleute mal fragen, die nun Schafe haben, ob die so stumm sind beim Scheren, ja, und wenn sie zur Schlachtung geführt sind, sind die so ruhig, oder war das nur eine besondere Rasse damals in Israel, die so arg ruhig war? Also Sie sehen, ich bin da kein Fachmann in der Viehwirtschaft. Aber nehmen wir es so hin, wie es dort steht. Jesus Christus jedenfalls ging stumm seinen Weg. Er ließ sich schlagen, er ließ sich verspotten, er ließ das alles mit sich machen. Das heißt aber nicht, dass der Herr Jesus immer alles mit sich machen lässt. Er hatte damals die Aufgabe, als Lamm den Weg zu gehen. Er ist aber auch König und Richter. Doch auch als König und Richter behält er wiederum den Lammescharakter. Nach Johannes 1, 29 ist Jesus das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Gottes Lamm zur Schlachtung bestimmt. Und nach 1. Petrus 1, Verse 19 und 20 war Jesus ersehen, vor Grundlegung der Welt schon das Lamm zu werden. Und nun habe ich etwas Eigenartiges beobachtet. Der Herr Jesus wird also schon im Alten Testament als Lamm bezeichnet, Jesaja 53, und dann noch verschiedene Male im Neuen Testament, Johannes, 1. Petrusbrief, Apostelgeschichte. Aber am häufigsten wird er Lamm genannt im letzten Bibelbuch, das doch eigentlich von seinem Triumph berichtet. Es ist gut, wenn wir beim Bibellesen auch mal stutzig werden. Nehmen Sie nicht alles so hin, als sei das so selbstverständlich, sondern fragen Sie, warum muss das da so heißen und nicht anders? Also ich darf mal menschlich reden, wenn Gott mir den Auftrag gegeben hätte in den 90er Jahren nach Christus, ich führe dich mal in die Einsamkeit auf die Insel Patmos, da darfst du dann niederschreiben, was ich dir an Offenbarung zeige und was du schaust. Du hast aber auch die Freiheit, im Heiligen Geist eigene Bilder und Ausdrücke mit einfließen zu lassen. Ja, dann hätte ich gedacht, nehmen wir mal Tiersymbolik. Und wenn ich schon bei der Tiersymbolik bin, dann würde ich Jesus Christus immer als den Löwen bezeichnen. Der Löwe von Juda. Einmal wird er ja auch so genannt in Offenbarung 5, Vers 5. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Ein treffendes Bild für den Sieger und Krieger, König der Tiere. Ja, hätte ich gedacht, ein gutes Stilmittel. Und überall, wo von Jesus die Rede ist, da schreibe ich hin, der Löwe. Offenbarung 6, der Löwe tat eines von den Siegeln auf und nachher, glückselig, die zum Abendmahl oder Hochzeitsmahl des Löwen berufen sind. Oh weh, klingt ganz anders. Und nun haben wir es in der Schrift ganz anders. Am häufigsten wird Jesus Lamm genannt, gerade im Buch der Offenbarung, wo wir meinen, da müsste Löwe hingehören. Denn es geht doch nicht mehr um sein Leiden, sondern es geht doch um sein Siegen, Streiten, Kriegen, Überwinden. Aber über 20 Mal wird er Lamm genannt. Und das hat mir etwas ganz Wichtiges zu sagen. Der Herr Jesus ändert seinen Charakter nicht, auch wenn er richtet. Er bleibt der Liebende, er bleibt der Leidende, er bleibt der Mitleidende. Und wenn er die Siegel brechen muss, Offenbarung 6, dann tut er es als das Lamm. Und wenn Gerichte kommen, dann steht er dahinter als das Lamm, der Leidende, Liebende, Mitleidende. Nur selten wird von dem Thema gepredigt oder geschrieben, das Leiden Gottes. Gott leidet, Gott litt mit auf Golgatha und ganz gewiss leidet er auch mit seinen Geschöpfen, mit in seiner Liebe, empfindet alles mit. Vor vielen Jahren hatten wir mal einen kleinen Artikel in Gnade und Herrlichkeit über das Leiden Gottes von einem Baptistenprediger aus Bonn, inzwischen wohl verstorben. Da wird selten drüber geschrieben und gepredigt. Es ist ja auch schwer, darüber viel zu sagen. Aber ganz gewiss ist Gott der mitleidende Gott. Und der Herr Jesus ist immer wieder Lamm. Das heißt einmal, dass man sich immer zurückerinnert an Golgatha. Nie wird die Erinnerung an Golgatha aufhören. Und gerade im Buch der Offenbarung bis in die Ewigkeiten wird das Lamm gepriesen. Aber es bedeutet auch, dass er seinen Charakter nicht ändert. Das ist ja bei uns Menschen anders. Mancher macht im Beruf Karriere. Er war vielleicht früher mal ein schüchterner junger Mann. Und dann macht einer im Beruf Karriere und siehe, aus dem Lamm wird ein Löwe und alles fürchtet sich vor dem. Nicht so bei Jesus, sondern er behält den Lammescharakter. Gott ist Yahweh, Jehova, das heißt auf Deutsch der Unwandelbare, der Seiende, der ewig Seiende, der Unveränderliche. Ich bin der ich bin und ich bleibe der ich bin. Das liegt da alles drin beschlossen. So behält der Herr Jesus seinen Lammescharakter. Nun lese ich einmal zur Einleitung die ersten drei Verse aus dem Buch der Offenbarung als Einstieg in dieses letzte Bibelbuch. Ich habe 12 Punkte über das Lamm, aber wir können ja morgen Vormittag weitermachen. Erstens die Würdigkeit des Lammes, zweitens die Gerichtsvollmacht des Lammes, drittens der Zorn des Lammes, viertens die Rettermacht des Lammes, fünftens das Blut des Lammes, sechstens die Nachfolger des Lammes, siebtens das Lied des Lammes, achtens der Krieg des Lammes, neuntens die Hochzeit des Lammes, zehntens das Weib des Lammes, elftens die Allgenügsamkeit des Lammes, zwölftens das Lebenswasser des Lammes. Aber erst einmal die ersten drei Verse von diesem Buch der Offenbarung, wo manche nicht gerne drüber sprechen und denken, das ist Glatteis, da begib dich mal lieber nicht drauf auf dieses Parkett, das ist zu rutschig. Als ich noch im Brunnenverlag in Gießen beschäftigt war in den Jahren 1950 bis 1955, da erschien auch im Brunnenverlag Gießen ein Buch über die Offenbarung, Stegemann, die Zukunft der Menschheit. Und dann hat man Rezensionsexemplare verschickt, um von verschiedenen Zeitschriften Besprechungen zu bekommen. Und ich weiß noch, was ein Rezensent geschrieben hat. Die Geschichte der Auslegung der Offenbarung ist eine Leidensgeschichte. Diese Leidensgeschichte ist durch das vorliegende Werk um einen Schritt erweitert worden. Ho, 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 ho. Das klang aber sehr ernst. Ja, was hat nicht das Buch der Offenbarung sich alles schon gefallen lassen müssen an Auslegungen? Es ist ein ernstes Buch und wir verstehen kaum, dass da vorne dran steht, dass man durch das Lesen dieses Buches glückselig werden kann. Offenbarung 1, 1 bis 3. Apokalypse Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten oder Sklaven zu zeigen, was bald, ja das heißt wörtlich mit Geschwindigkeit, geschehen muss. Und indem er sie durch seinen Engel sandte, hat er sie seinem Knecht, Sklaven, Johannes, kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Glückselig bei einem solchen Buch, wenn Sie dann blättern, Kapitel 2 und 3 geht vielleicht noch, aber und Kapitel 4, 5, aber ab Kapitel 6, dann kommen doch die Gerichte, 7, Siegelgerichte, 7 Posaunengerichte, 7 Zornschalengerichte. Der Atomphysiker Bernhard Filbert, katholischer Priester und Atomphysiker in einer Person, hat vor Jahrzehnten ein Büchlein darüber geschrieben, und das wurde sogar im Erbockhaus Verlag auch herausgebracht als Taschenbuch Christliche Prophetie und Nuklearenergie. Er sah in diesen Gerichten die Früh- und Spätfolgen eines atomaren Krieges und hat gemeint, gleich einer dreistufigen Langstreckenrakete strebt die Menschheit dem Gericht entgegen. Also sehr, sehr ernste Töne. Und das erinnert wirklich an schreckliche Massenleiden, die über die Menschheit kommen könnten. Teils von der Menschheit selber gemacht, ökologische Katastrophen, Kriege, und aber letztlich doch von Gott und vom Himmel her durch Engel verordnet. Und dann gibt es so manche Auslegung. Ich erinnere mich auch an eine aus dem Verlag Schulte und Gerd. Der mag ja auch manches Gute gebracht haben, dieser Verlag, und noch bringen, aber in welchem Verlag ist schon alles gut? Höchstens in dem ich 35 Jahre war, Paulus Verlag, Karl Geier, erst Stuttgart, dann Heilbronn, Fragezeichen. Jedenfalls, auch da erschien eine Auslegung der Offenbarung, und es war furchtbar zu lesen. Denn schon wenn Sie lesen Offenbarung 6 bis 19, Gericht, 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 Katastrophen, und dann kommt hintennach noch so die ewig endlose Verdammnis und Qual, ja, und der Ausleger hat das so richtig in die Breite gezogen, unendlich ewig wird es Ihnen in den Ohren gellen, die Stimme des Richters, und ihr habt nicht gewollt, und ihr habt nicht gewollt, in endlos auswegloser Qual. Ich habe versucht, in meiner Auslegung der Offenbarung durch Gottes Gerichte zum Gottesreich den Fehler wenigstens zu vermeiden. Und mir ist aufgefallen, dass die Worte für Pein und Qual, griechisch Kolasis und Basanos, dass die im Griechischen, wenn man in einem ganz neutralen Wörterbuch das aufschlägt, da hat das noch einen etwas anderen Sinn vom profan Griechisch her. Das Wort Pein, ewige Pein, geht hin in die ewige Pein, äonische Kolasis, sagen wir mal lieber. Und durch die Äonen sich hinziehende Erziehung, aha, klingt schon etwas anders. Matthäus 25, geht hin in die äonenlange Erziehung, denn Kolasis ist Erziehung zwecks Besserung. Steht doch in ganz neutralen Wörterbüchern. Züchtigung auch, Pein, Verhör. Verhör vor Gericht kann peinigend sein, aber ist weder zwecklos noch endlos. Also Kolasis, und dann haben wir da in der Offenbarung 14 die Rede von der Qual in die Äonen. Der Äonen steigt auf, der Rauch ihrer Qual. Qual ist Basanos, aber vom profan Griechisch her ist es auch nicht reine Quälerei, sondern das ist Echtheitsprobe, Echtheitsprobe. Wir können vielleicht auch sagen Wahrheitsfindung. Etwa der Goldgehalt einer Münze wurde festgestellt durch den Probierstein Basanos, und Basanizo heißt an den Probierstein halten und reiben, ein Metall, eine Münze, um den Gehalt festzustellen. Ist das sinnlose, racherfüllte Quälerei oder ist das ein nützliches Geschehen? Also im profanen Griechisch haben die Worte für Qual und Pein durchaus eine nützliche Bedeutung. Natürlich sind Verhöre auch peinigend, da liegt gewiss auch etwas drin, was dem Betreffenden sehr, sehr unangenehm ist, aber es ist weder endlos noch zwecklos noch sinnlos. Aber ausgerechnet hier im Buch der Liebe Gottes, da übersetzen wir natürlich nur Pein und Qual und das ohne Ende. Das ist eine Entstellung des Wesens Gottes, mit der ich mich niemals abfinden werde. Offenbarung 1, Vers 3, glückselig, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Nahe vor den Augen des prophetischen Sehers, denn die Zeit ist ja bei Gott eine andere, als wir sie auf unseren Uhren haben. Das ist ja ganz gewiss. Nun, glückselig. Ich möchte dazu noch ein Wort sagen. Offenbarung 1, Vers 3, glückselig. Die Frage steht immer noch im Raum, wie können wir glückselig sein, wenn das vielleicht über unsere Kinder und Enkel kommt, was in den Versen, in den Kapiteln 6 bis 19 steht, oder wir selber noch einen Teil davon mitkriegen. Wie kann man da glückselig sein? Also der flächenmäßige Eindruck täuscht. Der flächenmäßige Eindruck täuscht. In Offenbarung 6, dann schlagen wir herum, Kapitel 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, alle schreckliche Dinge, 17, 18, endzeitliches Babylon wird zerstört, 19, und in Kapitel 20, das Reich, aber auch das Gericht. Was in Offenbarung 6 bis 19 steht, geht in Wirklichkeit schnell. Das geht schnell im Verlauf von ein paar Jahren. Offenbarung 6 bis 19 sind nur ein paar Jahre. Ich denke, diese Jahreszahlen haben wir wörtlich zu nehmen. Das hat etwas mit der 70. Jahrwoche zu tun von Daniel 9, 27. 70 Jahrwochen, 69 sind schon Vergangenheit bis vor Golgatha. Eine 70. kommt noch, wann sie beginnt, weiß ich nicht. Wir leben heute zwischen den 69 Verflossenen und der beginnenden 70. Jahrwoche in dieser Zwischenzeit. Das ist das Zeitalter der Gemeinde Jesu. Ein Einschub. Dann kommen die letzten 7 Jahre. Daniel 9, letzter Vers. Und dann wissen Sie, wo die Jahreszahlen der Offenbarung herkommen. Daniel 9, 27. Da erkennt man schon, ich will es doch mal lesen, sprachlich nicht ganz einfach, dieser letzte Vers, Daniel 9, 27. Gerhard Meyer, seinerzeit Tübingen, hat in der Wuppertaler Studienbibel eine recht gute Auslegung, sehr gründlich, sehr sorgfältig gebracht von dem Propheten Daniel. Und wenn es schwierig wird, dann macht er es, wie ich es auch schon mal in Auslegungen mache, dann stellt man mehrere Möglichkeiten nebeneinander und dann bin ich ja schon froh, wenn eine dieser Möglichkeiten die ist, die ich auch für richtig halte. Daniel 9, 27 vom Antichristen, von einem Fürsten des Endes ist da die Rede und er wird stark machen oder festmachen einen Bund für die vielen, einen Bund mit den vielen. Oder er wird ihn schwer machen, den Bund mit den vielen, das heißt wohl mit der Masse des jüdischen Volkes oder mit der Masse Israels oder mit dem Staat Israel. Jedenfalls hat all das in Daniel 9 mit Jerusalem und Israel zu tun. Eine Woche lang wird er einen Bund schließen. Und hier ist nicht eine Woche von Tagen, sondern von Jahren gemeint. 7 Jahre. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, kann man auch anders übersetzen, bis fest beschlossen Vernichtung über den Verwüsteten ausgegossen wird. Zur Hälfte der Woche, in der Mitte dieser 7 Jahre, da passiert etwas. Da kommt der Gräuel der Verwüstung, von dem auch der Herr Jesus in Matthäus 24 spricht. Und den der Herr Jesus in Matthäus als zukünftig ankündigt. Es war also damals dieser Gräuel der Verwüstung noch nicht passiert, wohl voraus dargestellt unter Antiochos Epiphanes zur Zeit der Makkabäer. Also wir sehen schon in Daniel 9, 27, dass die letzte Jahrwoche eine geteilte Woche ist, 2 × 3,5. Und dann lösen sich für uns viele Rätsel, wenn wir in Offenbarung 11 und 12 und 13 so eigenartige Zeitangaben haben, eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe, 3,5, was soll das? 3,5 Jahre. Es wird auch in Monaten und Tagen angegeben, 1260 Tage, 42 Monate. Und das ist dann jeweils die erste Hälfte oder die zweite Hälfte dieser noch ausstehenden letzten Jahrwoche, die irgendwann beginnt. Und Brüder nehmen an, dass die Gemeinde dann vorher schon zum Herrn entrückt worden ist. Andere meinen, sie kommt ein Stück weit in diese Zeit hinein. Andere meinen, das glaube ich aber nicht, sie muss die ganze Zeit das auf Erden durchmachen und sollte sich schleunigst rüsten für den Antichristen. Nein, wir warten auf den Christus. Also so viel, dass uns die Jahreszahlen der Offenbarung etwas vertrauter werden. Was in Offenbarung 6 bis 19 steht, geht schnell. Aber allein Offenbarung 20, das 1000-jährige Reich, dauert 1000 Jahre. 1000 zu 3,5. Da sehen wir schon, dass dieses Reich des Messias schon zeitlich eine viel, vielfach größere Ausdehnung hat als alles, was in Offenbarung 6 bis 19 innerhalb weniger Jahre abläuft. Gott beeilt sich in den Gerichten, um sich Zeit zu nehmen für Gnade und Segen. Und dann geht es weiter auf der neuen Erde mit der Ausweitung der Gottesherrschaft und dem Strömen der Wasser des Lebens. Jetzt verstehen wir vielleicht schon ein bisschen besser dieses glückselig. Erstens, die Würdigkeit des Lammes. Offenbarung 5, die Würdigkeit des Lammes. Offenbarung 5 spricht von einem Buch und einem Lamm. Wörtlich Verkleinerungsform, Büchlein und Lämmlein. Das Lämmlein ist der Herr Jesus. Und da gibt es nun ein Buch mit 7 Siegeln versiegelt. Und das muss ein sehr wichtiges Buch sein, denn es wird im ganzen All herum gefragt. Offenbarung 5, Vers 2. Ein starker Engel ruft, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und ein Ausleger sagt, von allen Seiten kommen die Fehlanzeigen. Niemand ist da. Niemand meldet sich im Himmel, auch nicht Michael oder Gabriel. Ich bin würdig, ich darf das Buch öffnen. Auf der Erde sind sie alle ruhig, von Jelzen bis zu Clinton und wie sie alle heißen mögen. Und im Totenreich sagt auch kein Napoleon oder Hitler irgendetwas und erhebt seine Stimme. Alle sind sie still. Niemand im Himmel, noch auf Erden, noch unter der Erde kann das Buch öffnen, noch es überhaupt anblicken. Und ich weinte sehr, sagt Johannes. Ein schönes Buch und niemand darf es auch nur anschauen, wie traurig. Aber er wird getröstet. Weine nicht, einer ist da. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Gemeint ist Jesus Christus. Nun will er sich diesen Löwen anschauen und er sieht ein Lamm. Jesus ist beides in einer Person. In der biblischen Tiersymbolik ist er die Henne, die ihre Flügel schützend breitet über Jerusalem. Ist er der zertretene Wurm am Kreuz? Psalm 22, ist er der Löwe? Ist er vor allen Dingen immer wieder das Lamm? Über 20 Mal im Buch der Offenbarung. Lamm heißt immer der Gekreuzigte. Es steht auch dabei in Offenbarung 5, Vers 6, ein Lamm wie geschlachtet. Der Opfertod Jesu am Kreuz war die Schlachtung des Lammes Gottes. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Das sind die 7 Geister Gottes ausgesandt über die ganze Erde. Das ist der allein Würdige, der auf Golgatha gekreuzigte und dann auf erstandene Herr. Und dieses Buch ist allerdings ein besonderes Buch. Man hat es schon genannt, das Testament Gottes. Hier geht es um Erbschaft. Hier ist es gleichsam ein juristischer Vorgang. Wer ist der Erbe? Wer hat das Erbrecht und das Lösungsrecht? Allein Jesus Christus. Der Sohn tritt sein Erbe an. Er nimmt diese Urkunde aus der Hand des Vaters, aus der Rechten Gottes. Und wer dieses Buch in Händen hat, der ist berechtigt, Weltherrschaft und Weltgericht auszuüben. Das ist der Richter und König der Welt, also ein ganz wichtiges Buch, nicht irgendeine Nebensächlichkeit. Und so verstehen wir auch, dass dann in Offenbarung 5 3 verschiedene, immer größer werdende Chöre das Lob Gottes und des Lammes anstimmen. Du bist allein würdig, denn du bist geschlachtet worden. Aufgrund von Golgatha steht ihm dieses Recht zu. Die Würdigkeit des Lammes. Zweitens, die Gerichtsvollmacht des Lammes. Dann im 6. Kapitel, da hat nun Jesus dieses Buch und beginnt die Siegel zu öffnen. Offenbarung 6, 1 und 2. Und ich sah, als das Lamm eines von den 7 Siegeln öffnete und hörte eines von den 4 lebendigen Wesen wie mit einer Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus, siegend und um zu siegen.
wir haben im Buch der Offenbarung zwei Reiter auf weißem Pferd. Zwei Reiter auf weißem Pferd. Der eine ist hier, Offenbarung 6, Vers 2. Und der andere, das ist Jesus Christus in Offenbarung 19, 11, wenn er in Macht und Herrlichkeit als König erscheint. Offenbarung 19, 11. Und ich sah den Himmel geöffnet, und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Unser Herr Jesus als kommender König. Aber der hier, das ist die teuflische Nachahmung, beziehungsweise teuflische Vorwegnahme. Der Antichrist wird hier in dieser Form dargestellt. Er wird noch auf verschiedene weitere Art und Weise dargestellt. Ich habe darüber geschrieben in dem Buch Unser 20. Jahrhundert im Lichte der Bibel. In der Mitte des Buches ist ein Abschnitt über Adolf Hitler als Antichristenvorläufer. Und da sehen Sie auch die verschiedenen Bezeichnungen des Antichristen. Wenn es nicht mehr auf dem Büchertisch ist, kann Ihnen Bruder Kaiser das Buch sicher besorgen, das im Preis ermäßigt ist. Unser 20. Jahrhundert im Lichte der Bibel mit dem mittleren Teil Jesus als Hitler als Vorläufer des Antichristen, wo dann der Antichrist auch in den verschiedenen Namen dargestellt wird. Horn, Tier, Tierhaupt und so weiter. Und hier eben Reiter auf weißem Pferd. Ihm wurde ein Siegeskranz gegeben und er zog aus siegend und um zu siegen, so wie Hitler hochkam 1933. Hier sehen wir aber, wie alle die irdischen Vorgänge vom Himmel aus gesteuert werden. Und wir sehen, alles geht aus vom Vater über den Sohn. Alles irdische Geschehen läuft vom Vater über den Sohn. Und dann sind noch Zwischenmächte dazwischen geschaltet. Dann ist da noch eines der vier Himmelswesen, ruft dann seinerseits die apokalyptischen Reiter, wie sie Dürer gezeichnet hat, die traben dann so der Reihe nach über die Erde und dann kommt es letztendlich bei uns kleinen Menschen an, in Form von allerlei Verführung und Not. Die Dinge von Offenbarung 6 laufen parallel mit den Zeichen des Endes nach Matthäus 24. Verführung, Krieg, Geschrei von Kriegen, Hunger, Seuchen und so weiter. Alles löst der Herr aus. Ein Bruder aus der Schweiz hat einmal sehr zu Recht gesagt, alles kommt von Gott, aber nicht alles aus dem Herzen seiner Liebe. Alles kommt von Gott. Welcher alttestamentliche Gottesknecht hat das ganz genau gewusst? Wie hieß der? Der ganz genau gewusst hat, ich nehme alles aus der Hand meines Gottes. Hiob. Hiob, ja. Hiob ist uns da ein leuchtendes Vorbild. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Auch da, bei Hiob, waren Zwischenwesen eingeschaltet. Da waren die Naturgewalten, Blitz und Sturm. Da waren die bösen Sabäer und Chaldäer, die ihm seinen Reichtum nicht gönnten. Und der Teufel selber war ja am Werk. Aber er sagt nicht, der Herr hat genommen, der Teufel hat's weggenommen oder die Sabäer, Chaldäer gönnen wir ja nichts. Sondern er nimmt alles aus der Hand des Herrn und das ist die allein richtige Glaubenshaltung. O Gott und Vater, ich habe es vorn und hinten, oben, unten, links und rechts mit dir, allein mit dir zu tun. Gerichtsvollmacht des Lammes. Drittens, der Zorn des Lammes. Im gleichen Kapitel Offenbarung 6, die Verse 16, 15 bis 17. Offenbarung 6, die letzten drei Verse, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Wenn meine Frau in eine bestimmte Gemeinde einer Freikirche geht sonntags, ich habe meistens selber Dienst oder bereite mich zu Hause auf irgendwas vor, ich gehe meistens nicht dahin, Und dann sagt sie meistens, ach ja, war nicht schlecht, aber von Gericht Gottes und Ernst und Buße war mit keiner Silbe die Rede. Schlimm, schlimm. Viele Verkündiger sündigen sehr, nicht durch das, was sie sagen. Wir sagen dann immer so schön, ich meine jetzt nicht das Bibelheim, ich meine nicht Langsteinbach. Wir sagen dann immer so schön, wenn wir aus einer Kirche kommen, ach, es war nicht schlecht. Nö, war nicht schlecht. Aber was sie weggelassen haben, war schlecht. Sie haben weggelassen die Sünde und die Buße. Sie haben weggelassen das kommende Gericht. Das ist die große Sünde vieler Verkündiger heute, die einen lieben, freundlichen Gott den Menschen vorgaukeln. Und weglassen die andere Seite, der Heiland der Sünder, der liebe Heiland. Ja, es gibt auch einen Zorn des Lammes, der so schrecklich ist, dass die Könige der Erde und die Großen lieber erschlagen werden wollen von den Felsen. Es heißt ja manchmal, wenn man durch die Schweiz fährt oder auch gewisse Bereiche Deutschlands, Vorsicht, Steinschlag, Vorsicht, Steinschlag. In der Schweiz hätte es mich mal bald erwischt. Da war ich in einer schönen Gegend, da war ein See, wenn ich mich recht erinnere, andere Seite steile Felswand und neben mir, gar nicht weit, der Eingang eines Tunnels. Und ich stieg aus dem Auto und schaute mir die wunderschöne Gegend an und dann merkte ich, ah, da oben, da kommt ja gerade was runter. Ich habe schnell gemacht, dass ich in den Eingang des Tunnels geflüchtet bin. Und wie es nachgelassen hat, ging ich dann wieder raus in mein Auto. Ich hatte kein Interesse dran, von den Felsen getroffen zu werden. Sie werden lieber von den Felsen getroffen, als das Angesicht dessen zu ertragen, Jesus, der da zürnt. Das heißt aber keineswegs endlose Höllenquälerei. Der Teufel möchte Karikaturen von Gott uns immer vorgaukeln. Die eine Karikatur, der liebe Gott und der liebe Heiland, die tun niemand was. Die haben für unser Wohlbefinden und unsere Sündenvergebung zuständig zu sein. Und wehe, wenn es uns nicht gut geht und wehe, wenn in der Welt was passiert, wo bleibt der Gott der Liebe, rufen dann die am lautesten, die sich sonst um Gott nicht kümmern. Und das andere Extrem ist der endlose Quäler, der alle, die sich nicht sofort bekehren, endlos in die Hölle sperrt. Welch furchtbare Verzerrungen Gottes. Ich sagte zu einem Münchner Methodistenprediger, Gott ist doch nicht der endlose Quäler. Und er antwortete, er ist überhaupt kein Quäler. Ja, er hat doch nicht Wohlgefallen an Quälerei. Aber er züchtigt und er zieht. Und dazwischen kann es so arg werden, dass man die Wege Gottes manchmal nicht versteht. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht ja das Wort, der Herr wird mit der Versuchung den Ausgang schaffen, dass ihr es könnt ertragen. 1. Korinther 10, Vers 13. Er wird mit der Versuchung den Ausgang schaffen, dass ihr es könnt ertragen. Da habe ich mich gefragt, zwischendurch kann es also auch mal unerträglich scheinen. Aber der Ausgang ist so, dass wir es doch ertragen und sagen, Herr, ich nehme es jetzt von dir an, es war wohl doch so richtig. Der Zorn des Lammes ist keine Quälerei. Der Zorn des Lammes steht in keinem Widerspruch zu seiner Liebe. Der Theologe Karl Barth hatte einen Sohn, Markus Barth, auch Theologe. Der schrieb mal etwas sehr Schönes über den Zorn Gottes. In einem Buch, der Markus Barth, in dem Buch Solidarität mit den Sündern, fand ich das mal vor vielen Jahren. Gottes Zorn ist nicht eine mit seiner Liebe abwechselnde Laune, sondern die Temperatur seiner Liebe. So sehr liebt er, dass er einen so heftigen Unwillen hat gegen alles, was seinem Liebeswillen zuwider ist. Der Zorn des Lammes, Zornzüchtigung Gottes, die wollen immer der Zurechtbringung, der Wiederherstellung dienen. Es gibt einen heiligen Unwillen und Gott sagt, so wie du bist, kannst du nicht bleiben. So wie die heutige Völkerwelt ist, darf sie nicht bleiben. So wie das heutige Israel ist, kann es nicht bleiben. Der heilige Unwille, der Zorn des Lammes, der mit seiner Gnade durchaus harmoniert. Finden Sie auch in meinem Buch über die Psalmen ein schönes Zitat von Arthur Weiser über den Zorn Gottes, der aus seiner Gnade kommt. Kommentar zu Psalm 30, Zitat von Ernst Weiser, auch ein Psalmenkommentator, Arthur Weiser. Die Würdigkeit des Lammes, die Gerichtsvollmacht des Lammes, der Zorn des Lammes, viertens die Rettermacht des Lammes, Offenbarung 7, 9 und 10. Offenbarung 7, 9 und 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil, die Rettermacht, gebührt allein, verdanken wir allein unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Kurz nach dem Krieg kam ich als 19-Jähriger nach Karlsruhe und war dort also 3 Jahre lang. Keiner von Ihnen hat mich besucht. Ja, den Lehrlingen in der Buchhandlung Müller und Schlicht gegenüber der Hauptpost. Diese Buchhandlung gibt es aber heute nicht mehr dort. Und damals kam ich in Kreise von Brüdern, wo mir ganz neue Welten aufgingen. Und es fanden die großartigen Jugendfreizeiten in Durlach statt und auch in Plochingen und in Weinheim mit Karl Geier und Adolf Heller. Und anderen Brüdern, die mitgearbeitet haben, wie Ewald Rau, der Vater des Ministerpräsidenten Johannes Rau. Und der Johannes ließ sich ja auch gelegentlich dort blicken. Also dort habe ich manches gelernt, was ich bis dahin nicht wusste. Ich habe zum Beispiel gelernt in der Offenbarung, nicht jede Gruppe sind wir. Wir sind nicht alles. Und das kommt einem zuerst wie eine Verarmung vor. Ich bin nicht die Braut, sondern Israel. Ich dachte, ich wäre die Braut. Ja, sagte Karl Geier, du kannst dich persönlich mit bräutlichem Verlangen zum Herrn hingezogen fühlen. Insofern ja, aber heilsgeschichtlich prophetisch ist Israel die Braut und bleibt es. Und der Leib ist der Leib, der Mann, die männliche Form. Deshalb sagt Paulus immer in seinen Briefen, Brüder, Brüder, Brüder. Er meint aber auch die Schwestern mit. Der Gesamtleib ist männlich geschaut, heilskörperschaftlich prophetisch. Auch hier in Offenbarung 7, das sind nicht alles wir. Da ist erstmal die Rede von den 144.000, das sind nicht wir, sondern das sind ja Leute aus den 12 Stämmen Israels, wie ganz deutlich gesagt wird. Und ein Stuttgarter Bruder berichtete vor Jahrzehnten, dass er Besuch hatte von den Zeugen Jehovas. Und er hatte gerade Zeit. Ach, kommen Sie mal rein in die Wohnstube. Ja, so, Sie wollen mir etwas erzählen vom Reich, aha, aha, und von Israel. Ja, sagten die Zeugen Jehovas, Sie müssen zu den 144.000 gehören und das sind allein wir. Sonst ist es schlecht, Sie müssen sich wirklich uns anschließen, nur da sind Sie richtig. Ach so, die 144.000, ja, da liegt meine Bibel, ja, wollen wir doch gerade mal lesen. Und der Zeuge Jehovas musste selber lesen, aus dem Stamm so und so viel, aus dem Stamm so und so viel. Und als er fertig war, fragte der Stuttgarter Bruder, der uns das mal erzählte, so, aus welchem Stamm sind Sie? Ach, das wusste der im Moment gar nicht. Na, inzwischen haben die von der Watchtower Society in New York wahrscheinlich ihre Leute instruiert, dass sie auch auf solche Frage geschwind eine Antwort haben. Aber das geht ja doch auf Israel. Das ist nicht die Kirche, das sind nicht die Zeugen Jehovas, sondern das ist eine Körperschaft aus Israel. Wahrscheinlich der männliche Sohn von Offenbarung 12, eine Erstlingsfrucht in der Endzeit. Und dann kommt in der zweiten Hälfte von Offenbarung 7 eine große Schar aus allen Völkern. Manche meinen, das sei die Gemeinde, andere sagen, auch das ist nicht die Gemeinde, sondern eine endzeitliche Körperschaft, die kommt aus der großen Drangsal. Offenbarung 7, Vers 14, hat schon vor Jahren der Ausleger Heidmüller von Hamburg so geschrieben, der auch mit dem prophetischen Wort vertraut war. Das ist eine Körperschaft, die kommt aus der Drangsal der Großen. Damit muss auch nicht die Gemeinde gemeint sein. Und sie stehen auch vor dem Thron, heißt es Vers 9. Sie sitzen nicht mit Jesus auf dem Thron, wie er es doch den Überwindern verheißen hat in Offenbarung 3, 21. Also, Sie können darüber denken, wie Sie möchten. Jedenfalls, wenn man so gesagt bekommt, das bist du nicht, die Braut, du bist auch nicht die 144.000, du bist auch nicht immer diese Schar, du bist das nicht, du bist das nicht, du bist ein Glied des Leibes, wenn du dem Herrn heute gehörst, verbindlich. Zuerst habe ich das 1947, 48 wie eine Verarmung empfunden. Ach was, das bin ich nicht, das bin ich auch nicht. Lesen wir doch nicht überall uns selber hinein, sondern unterscheiden wir, Gott hat ein großes Königreich und er hat verschiedene Knechte und Körperschaften, die ihm dienen. Ich sage Ihnen, auf die Dauer ist es nämlich keine Verarmung, sondern eine Bereicherung, wenn wir sehen, Gott hat verschiedene Körperschaften, mit denen er so und so und da arbeitet. Und dann lösen sich auch viele scheinbare Widersprüche. Hier also sind es Leute, die preisen die Rettermacht unseres Gottes. Offenbarung 7, Vers 10. Das Heil unserem Gott, das Heil unserem Gott. Die Älteren wissen noch um die brausenden Heilrufe zu Hitler in den Jahren 33 bis 45. Es wird wieder brausende Heilrufe geben in der antichristlichen Zeit und ich habe gedacht, werden dann wenigstens die Deutschen leiser schreien als gebrannte Kinder von Hitler her. Ach nein, ich glaube, ein so begeisterungsfähiges Volk wird schnell, schnell schon wieder zujubeln. Heil, heil dem starken Mann, der endlich alle Probleme löst. Atomabfall und. Es gibt unzählige Probleme in der heutigen Welt, die nur noch global zu lösen sind. Alles schreit nach einer Weltregierung. Die Rettermacht des Lammes, dann das Blut des Lammes, ganz besonders wichtig und kostbar, das Blut des Lammes. Das kommt ja schon vor in Kapitel 7, Vers 14. Diese sind es, die aus der Drangsal der Großen herauskommen und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes, das auf Golgatha vergossen wurde. Dann haben wir noch eine Stelle zu dem Blut des Lammes in Kapitel 12, 10 bis 11. Offenbarung 12, 10 bis 11. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn verworfen wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, in Klammern zu verklagen, versuchte. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und des Wortes ihres Zeugnisses willen und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Offenbarung 12 ist ein dramatisches Kapitel. Der Satan wird gestürzt. Sein Sturz, sein endzeitlicher Sturz, geschieht in zwei Akten. A, auf die Erde. B, herunter in den Abgrund und dort verschlossen. Und dann nochmal nach den 1000 Jahren für kurze Zeit losgelassen, damit auch die Menschheit der 1000 Jahre nicht ohne Versuchung sei. Gott will erprobten Gehorsam. In Versuchung erprobten Gehorsam will Gott. Also der Teufel wird gestürzt in zwei Akten. Erstens auf die Erde herab. Die Erde bekommt Besuch aus dem Kosmos. Das sind sehr ernste Aspekte, ihr Lieben, die die heutige Menschheit vor sich hat. Besuch aus dem Kosmos und die Menschheit sehnt sich ja auch so arg nach Besuch aus dem Kosmos. Ach, wenn doch unsere Lehrmeister und Retter aus dem Kosmos kämen. Die einen sehnen sich, die anderen kommen dann herunter. Satan und seine Mächte, was immer das im Einzelnen bedeuten mag und wie es sich gestalten mag, jedenfalls bedeutet es zunehmende Dämonisierung unserer Welt. Merken wir heute schon was davon? Zunehmende Dämonisierung, das merken wir doch auf allen Gebieten, von den Massenmedien über die Musik, Kunst, Literatur und was man anschaut, zunehmende Dämonisierung unserer Welt, Verlust der Maßstäbe, die jahrhundertelang gegolten hatten. Und nun wundert mich aber etwas in Offenbarung 12. Also da wird berichtet, wie der starke Erzengel Michael den Satan stürzt. Und dann kommt diese laute Stimme, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen, denn verworfen wurde der Verkläger unserer Brüder. Und sie, die Brüder, haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. der Satan wurde gestürzt, wird gestürzt, und dann würde ich ja eigentlich die Fortsetzung erwarten, denn der starke Michael hat mit seinen Engeln ihn herabgeworfen. Und nun heißt es auf einmal, denn die Brüder haben ihn überwunden. Vorher steht doch, dass der Engelfürst Michael den Satan stürzt, und auf einmal plötzlich ist die Rede von den Brüdern. Das bedeutet doch wohl, der eigentliche Geisteskampf mit Satan ist der Kampf der Gemeinde. Epheser Kapitel 6, was der Michael da macht, Entschuldigung, das kommt mir eher vor wie ein Rauswurfkommando, mehr äußerlicher Art. Aber der eigentliche Geisteskampf ist der Kampf, von dem wir in Epheser 6 lesen, der Kampf der Gemeinde, der fort und fort heute ja schon stattfindet und wo wir eine wunderbare Waffenrüstung bekommen gegen den Satan und all sein Heer. Wie überwindet man den Teufel? Jetzt nehmen wir es mal ganz praktisch für uns, was in Offenbarung 12, Vers 11 steht. Das möchte ich zum Schluss noch sagen. Nehmen wir das mal ganz praktisch für uns. Wie bekomme ich Sieg in den Anfechtungen und Kämpfen? Denn ohne die geht es nicht in einer Welt, in der das Dämonische immer stärker wird. Wie bekomme ich Sieg? Sie haben ihn überwunden, die Brüder. Die Schwestern sind natürlich auch inbegriffen. Die Glieder der Gemeinde, die Treuen, die Heiligen, die Gläubigen. Sie haben ihn überwunden wegen oder durch das Blut des Lammes. Erstens das Blut des Lammes. Wenn ich das Sterben Jesu, sein Blut, seinen Tod am Kreuz noch nicht für mich persönlich angenommen habe, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich keinen Sieg über Satan habe. Das ist mal das Erste. Bekehrung, Hingabe, Neugeburt, Glaubende, Rechtfertigung, Rettung. Das heißt, ich nehme Jesus an, den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Du bist mein Heiland und mein Herr. Aber dann gibt es viele, die sagen, ja, das habe ich gemacht, aber ich habe noch so manche Niederlage in meinem Leben. Dann wird uns noch ein zweites empfohlen, außer dem Blut des Lammes, das Wort des Zeugnisses. Dass wir bleiben im Wort und es dann auch weitersagen. Ja, sagt mancher, das mache ich doch. Ich lese immer in der Bibel, ich gebe auch Zeugnis. Ich habe trotzdem noch Niederlagen in meinem Leben. Wie bekomme ich Sieg über Satan? Dann wird uns noch ein drittes genannt, was uns zum Sieg helfen kann. Blut des Lammes, Wort des Zeugnisses, und haben ihr Leben, ihr Eigenleben, ihre Psyche, ihre Seele, ihr seelisches Ich und Eigenwesen nicht geliebt bis zum Tod. Und das bedeutet praktisch, je mehr ich gelöst bin von mir selber, umso mehr Sieg habe ich, umso weniger Ansatzpunkte hat der Teufel. Denn er will doch immer da seine Schlingen einlegen, wo wir noch eigensüchtig sind, eigensüchtige Wünsche. Also das darf mir niemand nehmen. Ja, mir sollte niemand wegnehmen, die Marmelade am Frühstückstisch, das wäre mir doch sehr bitter. Ja, aber es gibt noch andere Dinge, von denen wir nicht lassen wollen, die müssen ja nicht gleich Sünde sein, aber dass wir festhängen an gewissen Dingen. Ich liebe mein Leben, ich liebe mein Ich, und mein Ich hat bestimmte Wünsche, und das muss doch so kommen, wie ich es mir vorstelle. Mein Eigenwille, meine Ich-Sucht, Lust, Begierde und alles, was damit verbunden ist, in dem Maße, wie ich frei werde von der Ich-Liebe, hat der Satan weniger Ansatzpunkte, denn die Ansatzpunkte sind immer meine Ich-Liebe, so oder so. Und in dem Maße, wie ich gelöst bin, da weiß er gar nicht mehr, wie er mich packen soll. Also das ist ein Dreifaches über den Weg zum Sieg über Satan. Und nun wollen wir damit für heute Abend schließen, morgen früh das Thema fortsetzen, und wir singen jetzt ein Lied über die sieghafte Macht Jesu, das schöne Blumhardt-Lied 811. Jeder Vers wäre zu schade zum Weglassen. Mir gefällt besonders der vierte Vers von 811. Ja, Jesus siegt, seufzt eine große Schar noch unter Satans Joch, die sehnend harrt auf das Erlösungsjahr, das zögert immer noch. Und das ist ja unsere heutige Situation, dass wir warten, Herr, wann ist endlich Schluss mit all dem dämonischen Wesen der Finsternis Macht? Wann kommt ein Erlösungsjahr? So wird zuletzt aus allen Ketten der Herr die Kreatur erretten, ja, Jesus siegt. Es wäre zu schade, einen Vers wegzulassen. Wir singen alle 5 Strophen.